Im November ist ja ihr neues Buch erschienen. Das Buch trägt den Namen Politische Männlichkeit, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen. Auf welche Bewegungen schauen Sie denn genau in Ihrem Buch?
Also ich schaue mir vor allem die maskulinistische Bewegung an. Die besteht aus Incels, auf die werfe ich einen sehr genauen Blick. Dann aus anderen, etwas weniger bekannten maskulinistischen Gruppierungen, also beispielsweise Pickup Artists. Das sind also Männer, die es kultiviert haben, Frauen ins Bett zu bekommen und dazu Workshops geben und das so auf evolutionsbiologischer Grundlage. Dann schaue ich mir auch Männerrechte an, die sich für die Belange von Jungen und Männern einsetzen und für deren Rechte und die sich auch in den letzten 30 Jahren ein bisschen radikalisiert haben. Es gibt auch andere, aber ich schaue mir die etwas radikalisierten an. Also das wäre so die maskulinistische Szene. Und dann gucke ich mir natürlich auch politische Bewegungen an, also von zivilgesellschaftlichen, die also antifeministisch sozusagen agieren, bis hin in die höchsten politischen Sphären, also beispielsweise Donald Trump während seiner Präsidentschaft und was er da so an Frauenrechten beschnitten hat. Auch religiöse Bewegungen, also beispielsweise evangelikale Hardliner, katholische Hardliner, die würden auch dazu zählen, Abtreibungsgegner.
Der spezifische Blick in Ihrem Buch ist der Blick insbesondere auf die antifeministischen Aspekte dieser Bewegungen, dieser Gruppierungen. Und Sie haben sich ja in dem Zuge auch, unter anderem habe ich jetzt auch schon in anderen Interviews mitbekommen, da haben Sie auch über den Attentäter von Halle gesprochen. Und bei der Beobachtung des Prozesses und auch bei dem Ganzen drumherum fällt ja sehr auf, dass in dem Weltbild des Angeklagten der Zuwachs an nicht weißen Bevölkerungsgruppen stellt eine Gefahr dar. Schuld daran in diesem Weltbild sind die Juden. Und das ist ein Weltbild, mit dem er nicht alleine ist. Das kommt in vielen verschiedenen Gruppierungen vor. Aber die spezifische Frage, die ich mir jetzt gestellt habe und die sich ja in dem Buch ja auch nochmal stellen, sobald ich das verstehe, ist, wo werden Frauen innerhalb dieser Anschauung verortet?
Ja, das ist eine sehr gute und interessante Frage. Also gerade die rechtsextreme, bis hin zur rechtsterroristischen Szene, die hat ja auch ein sehr klares Männlichkeitsideal. Das wäre das des soldatischen Mannes. Da steckt also die Vorstellung dahinter, dass der Mann stark sein muss, dass er kämpferisch sein muss, dass er keine Schwäche zeigen darf, dass er eine herrschende Rolle, dominante Rolle in der Familie und in der Gesellschaft einnimmt. Das heißt also immer die Kontrolle hat, die Entscheidungen trifft und vor allem auch der Frau überlegen ist. Und ich finde, dass das Interessante gerade bei den Attentätern der letzten Jahre, also seien es rechtsterroristische wie der Halle-Attentäter, seien es die aus der Incel-Szene, ist ja eigentlich, dass sie diesem Männlichkeitsbild, das sie selber pflegen, überhaupt gar nicht gerecht werden können. Also wenn wir uns den Halle-Attentäter anschauen, der ist klein, schmächtig, hat eine hohe Fistelstimme, hat einen ganz unsicheren Gang und kann das selber gar nicht erfüllen, was er sozusagen da am liebsten hätte an Männlichkeit. Das ist ja etwas, was er beklagt, dass es diese echten Männer nicht mehr gibt. Und das legt natürlich die Vermutung nahe, dass gerade aus dieser Spannung überzogenes soldatisches Männlichkeitsbild und der Mangel oder die Unfähigkeit, das selber zu erfüllen, sich auch dieser Hass speist. Und Frauen werden in der Gesellschaft also als unterlegen verortet. Und ein großer Missstand ist für rechtsextreme Bewegungen natürlich, dass Frauen inzwischen, und da geben sie dem Feminismus die Schuld dran, Karriere machen und in diesem geschlossenen Weltbild, da kommen wir dann zur Theorie des großen Austauschs, nicht mehr, also entweder gar keine Kinder mehr bekommen aufgrund des Feminismus und der Tatsache, dass sie Karriere machen oder eben nicht mehr mit weißen Männern, in Anführungszeichen, Kinder bekommen, was dann zum Aussterben, zum angeblichen Aussterben der weißen Rasse führen würde. Und genau, das sozusagen das Einfallstor dafür ist, dass im Narrativ der rechtsextremen muslimische Horden hier in unser Land oder nach Europa kommen können und die weiße Bevölkerung austauschen würden. Und wenn man das dann, oder oft ist es dann noch mit einer antisemitischen Stoßrichtung verbunden und dann steckt dahinter, wie Sie eben ja auch schon gesagt haben, das Weltjudentum. Also das hat den Feminismus sozusagen ganz, ganz gezielt instrumentalisiert, vielleicht auch erfunden, um genau das zu bewirken.
das hört sich für mich auch stark danach an, dass Frauen aber insgesamt an dem ganzen, in dieser Weltanschauung eine sehr passive Rolle zugesprochen wird. Also sehen Sie das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das impliziert einfach auch dieses Bild der soldatischen Männlichkeit, dieses Ideal. Da ist das Gegenbild, also oder das komplementäre Bild, was dann die Frau einnimmt, das ist natürlich passiv. Ihr wird ja auch, also wenn man jetzt mal so in Eigenschaften geht, die angeblich von der Natur vorgegeben sind bei Männern und bei Frauen, dann werden Frauen, also das sieht man beispielsweise bei Björn Höcke, der so eine Beschreibung von Männern und Frauen, so eine prototypische abgibt, ja auch mit mangelnder Vernunft, Sanftmut und so allen möglichen Charaktereigenschaften belegt, die natürlich eher passiv sind. Und tatsächlich ist es so, das sehen wir auch schon bei Anders Breivik, also dem Oslo-Attentäter, da sehen wir auch schon, dass Frauen, die sozusagen in autoritären Positionen sind oder in Positionen, die mit Autorität verbunden sind, also Politikerinnen und so weiter, das ist eigentlich sowas wie eine Verquerung der Natur, weil das der Natur der Frau eben nicht entsprechen würde, solche Macht ja ausüben zu können. Und das ist sozusagen der große gesellschaftliche Missstand, der daraus entsteht.
Der Titel des Buches beinhaltet ja schon die Bezeichnung für das Patriarchat mobil machen. Wie können sich auch unsere HörerInnen sich denn konkret diese Mobilmachung vorstellen?
Das findet auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Also wir sehen das im Internet in der sogenannten Manosphäre, wo sich also vor allem Männergruppierungen sammeln, organisieren, ihren Hass auch gegen Frauen organisieren und bestimmte Weltbilder vertreten, austauschen, anschlussfähig machen füreinander. Also es sind ja sehr unterschiedliche Gruppierungen, die da auch zusammenkommen. Wenn wir an Rechtsextreme denken, die ja beispielsweise mit Incels, solche Gruppierungen beispielsweise, die sich ja nur über das Thema Männlichkeit finden, die organisieren ihren Hass und ihre Weltbilder, in denen Männer eben herrschen sollten, ihre dominante Position in Familie und Gesellschaft wiedererlangen sollten, herrschen Männer über Frauen. Und das eben mit biologistischen Argumenten. Das heißt, dass die Natur will das so, das ist sozusagen ganz natürlich und alles andere ist, also Feminismus und so weiter, ist dann wieder natürlich oder schafft eine wieder natürliche Ordnung. Und dieses Sammeln im Internet und dieses immer wieder das Propagieren, das ist so eine Methode der Mobilisierung. Wir haben auch gesehen, wie das also bis in die höchsten politischen Sphären eben wirken kann. Also 2016 beispielsweise, als Donald Trump sich zur Wahl gestellt hat als Präsidentschaftskandidat, hat die Alt-Right-Bewegung, die ihn ja maßgeblich gestützt hat, auch in Incel-Foren ganz aktiv nach Stimmen gesucht, indem sie mit Männlichkeitsthemen, mit Misogynie und verschiedenem anderen eben nach Stimmen mobilisieren wollte für Donald Trump. Und es hat funktioniert. Und dadurch sind diese beiden Weltanschauungen, die ja an sich relativ unterschiedlich sind, aber eben in diesem Punkt Antifeminismus und Frauen sollen untergeordnet sein, zusammenkommen. Die sind dadurch anschlussfähig geworden und wir haben gesehen, wie sich die Szenen vernetzt haben. Es gibt aber auch verschiedene andere, also je nachdem, auf welche Gruppe man guckt und auf welche Sphäre. Es gibt ja nicht nur das Internet, es gibt ja auch in der analogen Welt beispielsweise, wenn wir an Evangelikale aus den USA denken, die vor allem Abtreibungsgegner sind und eine bestimmte Politik verfolgen, da fließt unheimlich viel Geld nach Europa, um in Brüssel und bei der EU irgendwelche Entscheidungen zu beeinflussen. Es werden Workshops gegeben, es werden Abtreibungskliniken finanziert, wo es nicht darum geht, dass Frauen abtreiben sollen, sondern wo es sozusagen, also die heißen dann Schwangerschaftskrisenzentren, wo schwangere Frauen also hingehen können und dann davon abgebracht werden sollen, abzutreiben. Und das wären weitere Möglichkeiten der Mobilisierung. Also es findet wirklich auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt.
Das heißt, es lassen sich schon auch konkrete Vernetzungen zwischen verschiedenen Gruppierungen erkennen. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel gefragt, so zwischen Fundamentalisten und Incels oder auch Fundamentalisten und Alt-Rights in den USA, aber auch hier in Deutschland sind ja evangelikale Fundamentalisten sind hier auch vertreten. Finden zwischen all diesen Gruppen Vernetzungen statt oder sind es bestimmte Gruppen, die sich besonders untereinander vernetzen?
Ja, also es gibt bestimmte Gruppierungen, die sich besonders vernetzen. Das wären vor allem die Maskulinisten und Rechtsextreme, einfach weil die doch relativ viele Anknüpfungspunkte über dieses Männlichkeitsthema haben und auch über diesen großen Austausch. Und das lässt sich einfach wunderbar verbinden mit Rassismus. Wir sehen aber trotzdem auch die Verknüpfung und die Vernetzung von all diesen Gruppierungen. Und das sind einfach Zweckbündnisse. Die sind Allianzen eingegangen, einfach da, wo sie, also wenn wir nochmal an Donald Trump zum Beispiel denken, die Wünsche der Evangelikalen ja eins zu eins eigentlich umgesetzt, auch die Wahlversprechen, die er vorher abgegeben hat, die alle irgendwie mit Männlichkeit zu tun haben, wenn wir daran denken, dass er beispielsweise drei dezidierte AbtreibungsgegnerInnen am Supreme Court benannt hat. Drei von neun Richtern, sechs sind jetzt konservativ, drei dezidierte Abtreibungsgegner. Das heißt, die Politik, die da in der Zukunft betrieben wird gegenüber schwangeren Frauen, die ist natürlich gesetzt damit. Und das heißt, wir sehen schon, dass all die Gruppierungen ähnliche Interessen haben, wenn es um das Gender-Thema geht. Und wenn es um das geht, was die Gender-Wahnsinn oder Gender-Ideologie oder politische Korrektheit oder sowas nennen. Und das betrifft ja auch nicht nur Frauenhass oder Frauen, und Frauen wieder auf eine untergeordnete Position in der Gesellschaft zurückzuverweisen, sondern das betrifft ja genauso auch die LGBTQI-Plus-Community. Also dass auch die werden ja immer wieder zum Opfer von solchen Angriffen, und auch die sollen sich aus dem öffentlichen Leben, aus Machtpositionen und so weiter, also sollen da rausgehalten werden.
Jetzt haben Sie selber schon vorhin auch gesagt, dass im Falle zum Beispiel jetzt auch von dem Attentäter von Halle, aber auch in anderen Fällen bestimmte Aspekte auffallen in Bezug auf deren Auftreten. Ich weiß nicht, ob das von Ihnen kam, aber so in die Richtung war, habe ich so Formulierungen gehört wie sozial inkompetent und halt auch Gamer oder irgendwie spielt Videospiele in der, wohnt noch bei seiner Mutter mit Ende 20. Wie vorsichtig sollten wir denn auch mit solchen sprachlichen Darstellungen von Männern aus antifeministischen Kontexten sein?
Ja, also das Thema der Sprache ist natürlich ein ziemlich wichtiges. Und ich glaube, wir müssen da schon vorsichtig sein. Also gerade was auch so Übernahme von vielleicht bestimmten Dingen angeht, sowas wie großer Austausch oder so, das muss man immer sehr, sehr reflektiert und sehr auf der Metaebene benutzen, meiner Meinung nach, um das nicht irgendwie als Idee auch noch mit zu etablieren. Auf der anderen Seite müssen wir aber gleichzeitig, finde ich, dafür sorgen, dass wir sprachlich solche terroristischen Attentäter nicht zu beispielsweise wahnhaften Einzeltätern machen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, denn die handeln absolut nicht wahnhaft. Also es hat auch das psychiatrische Gutachten über den Halle-Attentäter ergeben, dass einer Verschwörungstheorie anzuhängen, einer terroristischen Gruppierung anzuhängen, was ja relativ viele Menschen doch tun, dass das noch kein Wahn ist. Und es gibt einfach keinen kollektiven Wahn. Das hat der Psychiater sehr klar gemacht. Auch wenn es vielleicht ja in gewisser Weise natürlich überhaupt nicht der Norm entspricht, hat das aber, also es ist eben noch nicht Wahn. Und es auch die Einzeltat ist ja da stark anzuzweifeln. Das ist natürlich kein Einzeltäter, sondern der hat ein Netzwerk. Auch wenn das vielleicht in der analogen Welt nicht ermittelt werden konnte von der Polizei, von den Behörden, ist es relativ klar, dass es im Internet aber ziemlich groß war und er ein gutes Netzwerk da auch hatte. Das heißt, er hat nicht alleine gehandelt. Und mit solchen Wendungen beispielsweise müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil das natürlich eine sehr bequeme Methode auch ist, das weit von gesellschaftlichen Entwicklungen weg zu verweisen. Und dieses Weltbild, was er hat, das mag extrem sein, aber auch dieses Männlichkeitsideal, was er verficht, und diese Ideen vom Feminismus, die sind natürlich in unserer Gesellschaft verankert und die kommen natürlich daher, dass einfach bestimmte patriarchale Strukturen immer noch wirken, immer noch Kindern beigebracht werden und generell von der Gesellschaft einfach internalisiert sind. Und deshalb, finde ich, müssen wir mit solchen Wendungen sehr, sehr vorsichtig sein. Also ich glaube, wir brauchen da eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, die uns alle mit einbezieht.
Genau, ich hab mich halt auch gefragt, inwiefern so eine Darstellung halt auch genau in das Bild ja auch reinspielt, was mit dem ja auch gearbeitet wird, ne? Also mit Männlichkeitsbildern. Das heißt, in so einem Männlichkeitsbild, mit dem dann auch der Attentäter von Halle selbst auch gearbeitet hat, ist er selbst ja der Loser, weil er nicht der Männlichkeit entspricht. Und das ist ja wichtig, das zu analysieren, aber ich frage mich manchmal, inwiefern in so einem gesellschaftlichen Diskurs das auch dazu beiträgt, dieses Problem halt zu einem Problem von Einzelfällen zu machen, weil es ja sein universelles, sein individuelles Versagen ja auch ist, als Mann, der nicht männlich genug ist, wie auch immer. Und ich mich dann gefragt habe, inwiefern die sprachliche Darstellung halt auch in der Gesellschaft mit ermöglicht, auch sich halt von, wie in dem Fall von dem Angeklagten von Halle, sich halt davon auch zu distanzieren.
Genau, da steckt natürlich noch eine weitere gesellschaftliche Strategie dahinter. Und die ist, dass man sozusagen sagt, das Patriarchat, das gibt's ja gar nicht mehr. Wir leben gar nicht mehr im Patriarchat, sondern Gleichberechtigung ist längst erreicht. Und die etwas extremeren Gruppierungen, die würden sagen, im Gegenteil, inzwischen leben wir im Matriarchat und eigentlich beherrschen ja Frauen Männer. Und auch deshalb müssen wir da sehr, sehr vorsichtig sein, glaube ich.
Sie haben in einem Interview mit Deutschlandfunk gesagt, Feminismus ist kein Nullsummenspiel. Die Sozialwissenschaftlerin Bafta Sabo hat in Bezug auf Rassismus gesagt, dass die liberale Vorstellung, Menschen in privilegierten Positionen hätten nichts zu verlieren, wenn sie ihre Privilegien quasi abgeben, so nicht stimme. Da es ja tatsächlich auch darum geht, Macht abzugeben. Sie haben jetzt in dem Interview mit Deutschlandfunk ausgeführt, dass Männer ja an sich was zu gewinnen haben und nichts zu verlieren haben. Ich habe mich nochmal gefragt, ob sich das wirklich so festhalten lässt, dass Feminismus am Ende kein Nullsummenspiel ist. Und wollte nochmal fragen, wie dass Sie vielleicht nochmal ausführen können, wie Sie sich das genau erklären.
Also es ist natürlich eine schwierige Frage und auch nicht ganz so einfach. Das war eher so ein bisschen, mit Nullsummenspiel wird ja einfach oft gerade aus der maskulinistischen Szene argumentiert. Wenn Frauen Rechte gewinnen, dann müssen Männer sie verlieren. Und so einfach ist das eben nicht. Natürlich geht es auch darum, Macht zu teilen, wirtschaftliche Ressourcen zu teilen, gesellschaftliche Positionen zu teilen. Das heißt, klar, da gibt es natürlich irgendwie einen Verlust. Aber die Frage ist zum einen, passiert dieser Verlust auf einer Seite? Also muss man Männer und Frauen unbedingt in Opposition zueinander und in unterschiedliche Gruppierungen bringen? Das würde ich anders sehen. Und ich glaube, es hat auch keinen Vorteil, das so zu denken. Und zum anderen, also heißt dieser Verlust von Macht, von gesellschaftlichen Positionen und so weiter, aber vielleicht auch ein Zugewinn an anderen Stellen. Also beispielsweise in der Familie oder was Arbeitszeiten angeht. Also es hat ja auch für Männer durchaus Vorteile, wenn sie das gleiche Sorgerecht für ihre Kinder haben oder wenn sie genauso viel Zeit für ihre Kinder haben, wenn sie auch als Väter wahrgenommen werden oder ernst genommen werden in ihrem Männlichkeitsbild, wenn sie in Elternzeit gehen und nicht Angst haben müssen, dass sie danach ihren Job verlieren, sondern die gleichen Rechte da einfach auch haben wie Frauen. Das wäre ja ein Zugewinn an Rechten. Und ich denke, es ist einfach generell eine Neuaushandlung von gesellschaftlicher Ordnung. Und klar kommt da am Ende, also hoffentlich, was Neues bei raus und was anderes bei raus. Aber ich glaube, das als Nullsummenspiel, also so rum sozusagen zu framen und zu verstehen, das ist einfach eine Strategie, um da gleich von Anfang an eine Abwehrhaltung zu provozieren.
Bevor wir nochmal zu dem Angeklagten in den Prozess kommen, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der Verein Forum Soziale Inklusion, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch im Zuge des Buches auf diesen Verein gestoßen sind, dahinter versteckt sich ein Verein sogenannter Männerrechtler. Dieser Verein hat gerade 400.000 Euro vom Frauenministerium bekommen. Und meine Frage an Sie ist, wie bewerten Sie die Vergabe der Gelder an einen derartigen Verein?
Also ich weiß natürlich nicht, wie das genau zustande gekommen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht nicht ganz genau geprüft wurde. Und der Name des Vereins, der lässt natürlich erstmal auf eine lautere Sache schließen. Und ich finde es auch nicht per se verurteilenswert, dass sich Männer für die Rechte von Männern und von Jungen einsetzen. Sondern verurteilenswert wird es ja erst in dem Moment, wo das bestimmte Grenzen überschreitet. Aber das ist ja nicht per se was Schlechtes. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass da einfach nicht genug geprüft wurde. Wenn da wirklich so ein maskulinistischer Männerverein dahinter steht, und das scheint ja so zu sein, dann ist es natürlich ganz fatal, wenn die Geld dafür bekommen, dass sie eigentlich propagieren, dass wir längst im Matriarchat leben, dass Männer unterdrückt werden. Das ist ja so die Argumentationsstrategie, dass es sich unbedingt wieder ändern muss.
Attentate wie in Halle. Im Anschluss von so welchen Attentaten oder auch Anschlägen werden nach wie vor von Großteilen der Gesellschaft verurteilt. Und danach gibt es auch oft eine Anteilnahme. Ich stelle mir dann häufig die Frage, was folgt auf die Verurteilung und was folgt auf die Anteilnahme? Sollten wir nicht darüber reden, was die Attentate und die Strukturen, aus denen sie entwachsen, mit uns selbst zu tun haben? Und darüber, welche Anknüpfungspunkte die auch vertretene Meinung aus Incel-Foren zum Beispiel zu der sogenannten gesellschaftlichen Mitte haben? Ich glaube, die Frage schließt auch so ein bisschen an die Frage davor an. Es wird vermutet, dass es von Seiten von der CSU dieser Verein quasi oder der Antrag des Vereins mit reingebracht wurde und sich dann ja die Frage stellt, wie kommt es, dass so welche jetzt vermutlicherweise bei dem Verein antifeministische Gruppierungen ja diese Verbindung zur Mitte haben? Wie wichtig erachten Sie eine derartige Debatte auch im Anschluss von jetzt dem Anschlag im letzten Jahr?
Ja, halte ich für total wichtig und es ist ja schon auffällig, wie sehr diese Debatte ausbleibt. Und das ist ja nicht nur bei dem Halle-Attentäter, das ist ja auch bei dem Hanau-Attentäter. Es gibt Gedenken und so weiter, aber diese richtige Debatte, die wir eigentlich bräuchten, wie kommt es dazu? Was sind die Impulse, die so jemand bekommt? Was ist auch unsere Diskussion generell? Wie war die Diskussion beispielsweise nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015? Die ja auch für den Halle-Attentäter eine Rolle gespielt hat und für den aus Hanau natürlich sowieso. All diese Debatten, die bleiben ja aus. Und das ist ja schon ein sehr beredtes Schweigen, finde ich, was wir da hören. Und die müssen auf jeden Fall stattfinden. Aber es ist natürlich eine Debatte, die uns einfach selbst betreffen würde und die uns selbst auch angreifen würde. Und wir stecken ja sowieso gerade in so einer Art Identitätsdebatte, ne, dann kommt immer wieder diese Leitkultur ins Spiel oder Leitwerte. Und ich glaube, dass es einfach gescheut wird, weil es ja auch, wie wir es in der MeToo-Debatte gesehen haben, es wurde ja bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen, die sowieso gerade sehr stark dastehen, also beispielsweise Menschen, die in der dritten, vierten Generation in Deutschland leben, deren Großeltern aber irgendwann mal eingewandert sind, oder LGBTQI+, oder Frauen, oder welche, also alle politischen Minderheiten stehen ja einfach momentan so stark da, würde ich sagen, wie noch nie, und haben auch so gute Positionen wie noch nie und so viel Macht wie noch nie. Und das noch weiter voranzubringen, liegt, glaube ich, tatsächlich nicht im Interesse von privilegierten Schichten. Und ich glaube, deshalb führen wir diese Debatten nicht. Und jetzt mit der Epidemie ist es natürlich noch mal schwieriger geworden.
Sie waren ja selbst auch beim Prozess in Magdeburg dabei. Wie ordnen Sie das Verhalten des Angeklagten im Laufe des Prozessgeschehens ein? So ein bisschen in Bezug darauf, was für eine Bedeutung hat das Prozessgeschehen vielleicht auch aus Ihrer Sicht für den Angeklagten? Und wie ordnen Sie das Verhalten auch insbesondere in Bezug auf die antifeministischen Anteile seiner Ideologie ein?
Also für den Angeklagten ist der Prozess, das war relativ klar erkennbar und auch von Anfang an und hat sich durchgezogen bis zuletzt, ist dieser Prozess ganz wichtig und der gibt ihm Bedeutung. Und Bedeutung ist sowieso etwas, was er, glaube ich, mit seiner Tat gesucht hat und was er vorher im Leben im Kinderzimmer seiner Mutter eben nicht hatte. Und deshalb ist es eine große Bühne für ihn. Und wir haben auch gesehen, wie solche Attentäter, solche rechtsterroristischen Attentäter und auch Incel-Attentäter immer wieder versuchen, Trittbrettfahrer zu mobilisieren. Der Halle-Attentäter war ja selber schon einer, weil er den Christchurch-Attentäter nachgeahmt hat. Das sagt er auch. Und da versucht er auch immer wieder im Prozess, diese Bühne zu nutzen, um seine Ideologie, sein geschlossenes Weltbild und so weiter zu vertreten und andere aufzurufen. Das hat man in den Fragen gesehen, die er bestimmten Zeugen gestellt hat. Er hat immer wieder auch antisemitische Äußerungen von sich gegeben, immer wieder provoziert. Und ich glaube, er genießt diese Aufmerksamkeit sehr und er weiß auch, dass es das letzte bisschen Aufmerksamkeit sein wird für eine sehr lange Zeit, die er noch haben kann. Und das hat er komplett versucht zu nutzen. Die antifeministischen Anteile, die sind auch nochmal sehr, sehr präsent geworden im Prozess. Also nicht nur, wie unterschiedlich er mit den beispielsweise Nebenklägervertretern umgegangen ist, je nachdem, ob sie Männer oder Frauen waren, auch mit der Richterin. Das hat man sehr deutlich gemerkt, dass er, also oft, wenn Frauen etwas gesagt haben oder ihm vorgeworfen haben, dass er die Augen verdreht hat, dass er das nicht ernst genommen hat, dass er darüber gelacht hat. Also das hat man sehr, sehr klar gemerkt, dass er gleichzeitig sich aber auch immer, also gerade bei Frauen, also der Prozess war einfach geprägt von sehr, sehr starken jüdischen Frauen, die auch schon zu einem frühen Zeitpunkt aufgetreten sind und gesagt haben, ich möchte mich nicht zum Opfer machen lassen, auch wenn ich da in der Synagoge war und ich möchte jetzt noch was sagen. Und dann haben wir ihn mit verschiedenen Sachen konfrontiert. Also beispielsweise gefragt, wie wollen Sie Ihrem Neffen irgendwann mal erklären, was Sie getan haben? Wie wollen Sie ihn davon abhalten, dass er genauso wird? Sowas. Und dem hat er kaum Stand gehalten. Da hat er den Blick abgewendet, ist nervös geworden, seine Stimme hat sich überschlagen, ist noch viel höher geworden. Also man sieht, dass er ständig eigentlich so ein Problem mit dieser Auseinandersetzung hatte. Und wir wissen ja, dass er auch in dem Livestream Feminismus ja eine ganz große Sache für ihn gewesen. Damit hat er ja angesetzt, ne, dass der Feminismus an ganz vielen Dingen schuld ist. Und er hatte ja auch diese Incel-Hymne gespielt von dem Toronto-Attentäter. Das heißt, wir wussten schon vorher, dass er sich da auch klar einordnet. Aber er hat auch auf Fragen beispielsweise zu seiner Einsamkeit und seinem Inceltum hat er so geantwortet wie, also er sei jetzt kein Incel, er hat das abgewehrt, aber er könne die Szene total verstehen. Es ist für ihn absolut nachvollziehbar, wie die denken und wie, also er kann diese Ideologie sozusagen unterschreiben. Ja, da wir wissen, dass er auch noch nie eine Freundin hatte, große Probleme hatte mit Frauen. Und er ist auch gefragt worden, ob er die Tat nicht begangen hätte, wenn er eine Freundin gehabt hätte. Und da hat er gesagt, ja, also dann hätte ich sowas niemals gemacht. Das heißt, dieses Männlichkeitsthema ist einfach immer präsent gewesen.
Am Montag, wenn das Interview gesendet wird, wird das Urteil in Magdeburg verkündet. Welche gesellschaftlichen und politischen Reaktionen braucht es Ihrer Meinung denn über das Urteil hinaus?
Gute Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist die Debatte. Und ich glaube, worauf wir so ein bisschen verzichten können, sind diese, ich sage es jetzt mal gemeinerweise, Lippenbekenntnisse. Vielleicht ist es ja auch ernst gemeint, aber dieses Jahr sehr gutes Urteil. Jetzt wurde wieder ein Zeichen gesetzt oder wie heißt es immer, Kante gegen rechts und so weiter. Und dann passiert aber nichts weiter. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Forderung, dass Ermittlungsbehörden besser arbeiten. Denn das haben wir auch im Prozess gesehen, wie sehr die doch gescheitert sind an diesen Ermittlungen, sei es, weil sie sich mit dieser ganzen Online-Welt nicht auskennen, weil sie sich auch mit der Gaming-Szene nicht auskennen, weil sie nicht genug in rechtsextremen und terroristischen Kreisen ermittelt haben. Also da gab es einfach ganz, ganz viele Defizite, die aufgearbeitet wurden, aber eben nicht von der Polizeibehörde, sondern von den Nebenklägervertretern. Und das wäre etwas, was unbedingt danach passieren muss. Also dass gefordert wird, dass Polizeibehörden sich besser auf solche Attentate einstellen und unbedingt Expertenstellen auch im BKA und in hohen polizeilichen Sicherheitsbehörden schaffen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Aber ich fürchte, das wird ausbleiben. Also das haben wir ja auch nach Hanau nicht erlebt. Der Täter kann nun nicht mehr verurteilt werden. Aber es ist doch alles sehr, sehr dünn, was da so an gesellschaftlichen Reaktionen kommt. Und wünschenswert wäre natürlich auch eine ganz große, breite Debatte. Und zwar bevor das nächste Attentat geschieht.